Deutschland neu denken mit Aleph Doğan.
Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Wie schön, dass Sie dabei sind.
Wir haben die Situation, dass der Zugang zu pornografischen Inhalten heute so früh geschieht wie noch nie. Stärke, Macht und Dominanz, das ist immer noch ein starkes Thema bei Jungs und jungen Männern. Bei jungen Männern auf Platz 1 die AfD, bei jungen Frauen auf Platz 1 die Grünen.
So.
Ein sehr großer Teil struggelt mit Männlichkeit, ihrer Position, ihrer Rolle. Was sollen sie tun, was sollen sie nicht tun? Das stellen wir in allen Ländern fest.
Wir sprechen heute über eine nicht ganz einfache Frage. Nämlich die, ob vor lauter Gleichstellungspolitik, Mädchenprogrammen, Female Empowerment, die Jungs und jungen Männer aus dem Blick geraten, vielleicht sogar vernachlässigt worden sind. In vielen Bereichen ihrer Entwicklung hinken Jungen den Mädchen hinterher. Sie haben schlechtere Noten, schaffen deutlich seltener das Abitur, leiden häufiger unter ADHS. Im neuen Bildungsbericht der OECD heißt es, dass in nahezu allen Bereichen Mädchen bessere Resultate als Jungen erzielen. Und fast noch wichtiger, dass in vielen Fällen sich der Abstand vergrößert. In Norwegen tagte in diesem Jahr ein Männerausschuss des Parlaments. Der Titel: Der nächste Schritt der Gleichstellung. Die Botschaft: Die Politik müsse stärker die Jungen und Männer in den Blick nehmen. Und genau das tun wir heute mal. Mit einem Gast, der als Soziologe sehr genau die Verschiebungen in Gesellschaften beobachtet und als Professor für Migrations- und Bildungssoziologie in besonderem Maße zu Kindern, Jugendlichen und ihren Lebenswelten forscht. Meine Damen und Herren, Aladin El Mafalani.
Mein Name ist Aladin El Mafalani. Ich bin Professor für Migrations- und Bildungssoziologie an der Technischen Universität Dortmund.
Und ich freue mich, dass du bei uns im achten Tag bist. Nicht zum ersten Mal. Treue achte Tag-Hörer wissen und schätzen dich und deine Besuche hier bei uns im achten Tag. Wir wollen heute über etwas sprechen, wovon ich glaube, dass da deine unterschiedlichen Expertisen am besten gefragt sind, nämlich über ein soziologisches Thema, aber auch über ein Bildungsthema. Ich frage mich, Aladin, was ist im Moment mit den Jungs los? Ich lese und höre in letzter Zeit ganz, ganz viele Beiträge, wo das Männlichsein fast noch heftiger problematisiert wird als noch zu Beginn der MeToo-Zeit. Und gleichzeitig sehe ich immer wieder auch Studien, die sagen, wir haben so ein bisschen die Jungs vernachlässigt. Kannst du das bestätigen? Haben wir vor lauter progressiver Gleichberechtigungspolitik die Jungs vernachlässigt?
Ich weiß nicht, ob ich das so formulieren würde, aber es ist schon so, dass Jungs und junge Männer in vielerlei Hinsicht stärkere Probleme aufweisen. Das ist so ein Teil der Erklärung. Aber der andere ist halt auch, dass junge Frauen und Mädchen anders sind. Die haben sich eigentlich noch deutlicher verändert, sind selbstbewusster, emanzipierter, erfolgreicher. Und entsprechend geht die Schere dann in ein paar Bereichen deutlicher auseinander. Also deswegen würde ich sagen, man muss schon beides sehen. Aber dass es da Gesprächsbedarf gibt, glaube ich auch.
Lass uns diesem Bedarf mal nachkommen. Du bist Bildungsforscher und weißt sehr genau, wie unterschiedlich die unterschiedlichen Gruppen sich entwickeln, mit und ohne Migrationshintergrund, Jungs und Mädchen. Es ist wahrscheinlich schon so, dass es immer schon einen Unterschied zwischen Mädchen und Jungen in Grundschulen zum Beispiel gegeben hat, der Mädchen oder Schülerinnen eher, ich sag mal, zu den besseren Schülerinnen machte. Also das Klischee ist ja, dass Schülerinnen eher die Braven und Strebsamen sind. War das schon immer so?
Ja, also seitdem man Daten hat, und die reichen weit über 100 Jahre hinaus, sieht man, dass Mädchen eigentlich immer schon in der Schule besser waren als Jungs, wenn sie denn mit ihnen zusammen zur Schule gegangen sind. Es gab eine Zeit, wo die höheren Schulen nur für Jungs bestimmt waren. Es gab eine Zeit, wo Mädchen sehr früh abgeschult wurden, in der 8. Klasse oder so. Aber bis dahin konnte man schon sehen, dass Mädchen besser waren als Jungs. Und das heißt, selbst in einer Zeit, wo die pädagogischen Berufe nicht so in Anführungsstrichen feminisiert waren, also auch in der Zeit, wo mehr Männer unterrichtet haben, war der Unterschied da. Es gibt so Hinweise darauf, dass es durchaus was Biologisches gibt. Aber es gibt auch ein paar gute Hinweise darauf, dass das zumindest nochmal verstärkt wird durch gesellschaftliche Dinge. Ja. Also bei biologischen Sachen spricht man häufig davon, dass das Setting Schule, was sich ja in den Jahrzehnten und Jahrhunderten nicht so doll verändert hat.
Ne, auch nochmal ein Thema für sich, warum eigentlich nicht? Thema für sich,
genau. Ja. Und das ist etwas, was wahrscheinlich Jungs ein bisschen schwerer fällt, gerade in der Grundschule zu sitzen, zuzuhören, ob man Lust hat oder nicht, also Erwartungen zu erfüllen, Impulskontrolle und so weiter. Das ist nichts, was Jungs nicht können, aber das, was denen schwerer fallen mag. Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Entwicklung bei Jungs später ist. Das wissen Eltern und im Prinzip auch junge Leute, dass man so das Gefühl hat, da sind so 1, 2, 3 Jahre zwischen den Mädchen und den Jungs, was bestimmte Entwicklungsschritte angeht. Also das wäre der biologische Bereich, wo man einige Sachen erwähnen könnte. Der soziale ist aber nicht zu vernachlässigen, würde ich sagen. Der erklärt zum Beispiel, warum zwar in nahezu allen Ländern, in denen man dazu forscht, Mädchen besser sind als Jungen, aber der Unterschied ist sehr breit und ist manchmal sehr schmal.
Und gibt es da signifikante Merkmale, in welchen sie näher beieinander sind und in welchen eher auseinander?
Also es gibt die These, dass es damit zusammenhängt, inwiefern eine Gesellschaft auch an sich geschlechtermäßig egalitärer ist. Also in den Gesellschaften, wo ein durchaus merkbarer Unterschied noch existiert, was Männer und Frauen angeht, Erwachsene auch, scheint es so zu sein, dass Mädchen sich umso mehr Mühe geben in der Schule, weil sie da konkurrieren können, weil sie sich da mit anderen messen können und das sonst nicht erwünscht ist. Da sollen sie eher kooperieren und anders spielen. Ne? Und wenn es so ist, dass Jungs unzählige Möglichkeiten haben, sich zu messen, Anerkennung zu bekommen und so weiter, dann ist die Schule eine von vielen Möglichkeiten. Ja. Und dementsprechend ist sozusagen ein Scheitern in der Schule, ein Schlechtsein in der Schule, negatives Feedback zu bekommen in der Schule, kann man leicht verkraften, wenn man nachmittags Fußball spielt oder sich rauft oder sonst irgendwas macht, wo man praktisch Selbstwertsteigerung bekommt.
Also das heißt, dass ich das richtig verstehe, je gleichberechtigter eine Gesellschaft insgesamt ist, umso näher beieinander sind die Bildungserfolge von Jungs und Mädchen.
Ja.
Und je ungleichberechtigter ein Land ist, in Form von Sexismus, dem vielleicht niedrigeren Wert von Frauen in einer Gesellschaft, umso eher gibt es ein Auseinanderklaffen in den Schulen und da sind die Mädchen besser, weil sie vielleicht unter einem anderen, ja, vielleicht Druck sind, weil das Bravsein, das Fleißigsein in diesen Gesellschaften noch mehr erwartet wird und das fast schon männliche Gebaren von Mädchen eher unterdrückt wird.
Ja, das wäre eine korrekte Zusammenfassung. Innerhalb der OECD-Staaten erkennt man eine Korrelation, eine schwache Korrelation, dass da, wo die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen ganz gering sind, sind auch die Kompetenzunterschiede zwischen Jungen und Mädchen geringer.
Spannend.
Jungen sind immer schwächer im Durchschnitt, Männer haben aber immer im Einkommen mehr. Das ist tatsächlich im Prinzip überall erkennbar. Und je größer die eine Differenz, desto größer die andere.
Aber eine Frage, eine Detailfrage ist mir jetzt gerade die ganze Zeit unter den Nägeln gebrannt. Diese Angleichung, findet die eigentlich nach oben oder nach unten statt?
Es sah eine Weile so aus, als würde sie nach oben stattfinden.
Ja.
Aber im Augenblick gehen die Bildungsergebnisse bei allen runter. Das ist nochmal ein anderes Thema. Wir sind in einem Abwärtstrend. Der geht auch schon seit 10 Jahren. Aber vielleicht auch hier der Kontext, diejenigen, die im Augenblick in Krisensituationen besser zurechtkommen.
Ja.
Und ich meine jetzt mit Krisensituation nicht die Krisensituation, die Erwachsene erleben, sondern Schule fällt andauernd aus. Die Lehrer sind überfordert. Da ist keine Ordnung mehr, da ist keine Zuverlässigkeit mehr. Unsere Bildungsinstitutionen gehen, um das jetzt mal so global zu sagen, auf den Zahnfleisch.
Ja.
Und das war nicht nur in der Pandemie so, das ist jetzt 2015, dadurch, dass wir zu wenig Lehrer vorher schon hatten, dann kamen sehr viele Geflüchtete. 2022 kamen wieder Geflüchtete, 2020 die Pandemie. Regelmäßig sind dort Krisenerscheinungen, schlechte Betreuung. Und eine nicht gute Förderung in diesen problematischen Situationen. Und wer da besser selber zurechtkommt, ja, sich selbst motiviert, selbstdiszipliniert ist, hat es leichter. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum es jetzt im Augenblick so ist, dass Jungs, also zu all dem, was wir vorhin gesagt haben, nochmal eine kleine Verstärkung bekommen haben bei den Schwierigkeiten.
Ja, verstehe ich. Und du hast eben etwas angesprochen, das ich gerne kurz vertiefen würde, nämlich die Femininisierung des Bildungsbereiches, womit du ja vermutlich meinst, dass ein Großteil von angefangen gerade in den Kitas der Erzieherinnen eben Erzieherinnen sind, also Frauen, später in der Grundschule sehr, sehr viele Grundschullehrerinnen auch Frauen sind. Es glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, ab den weiterführenden Schulen ein bisschen ausgeglichener wird, aber auch da noch die Frauen in der Mehrzahl sind. Welchen Effekt hat das aus deiner Sicht auf das Lernen der Jungs?
Also ich sag's mal so, auf das Lernen kann ich es dir nicht genau sagen. Ja. Ich vermute, es kann einen Effekt haben, aber den kann man nicht klar bestimmen. Mhm. Was man aber sieht, ist, dass man, wenn man heute schaut, wie werden Jungs bewertet vom Verhalten, ne, also gerügt und aber auch von der Leistung, Noten. Mhm. Da gibt es Studien, zum Beispiel eine von Marcel Helbig vom BZB Berlin, der ganz schön gezeigt hat, dass egal, ob die Lehrkraft in der Schule ein Mann ist oder eine Frau, Jungs dadurch keinen Vorteil haben.
Okay.
Also an solchen Kriterien. Der hat nicht alles untersucht. Der hat also nicht untersucht, wie ist die langfristige Lernentwicklung?
Ja.
Wie ist das Männlichkeitsbild dieser Jungs? Wie entwickelt sich das und so? Da kann es durchaus Unterschiede geben, aber jetzt bezogen auf die Art, wie sie bewertet werden und wie sie sich verhalten, so, sieht man keinen besonderen Unterschied, ob ein Mann der Klassenlehrer ist oder eine Frau die Klassenlehrerin ist. Das heißt, das hat, glaube ich, wirklich was zu tun damit, dass es entwicklungsbezogene Faktoren gibt, die könnte man, wenn man will, biologisch nennen. Und es gibt soziale Faktoren und die haben was zu tun mit Motivation. Also wenn auch ein männlicher Lehrer kann nicht konkurrieren mit den Angeboten, die die Jungs ablenken können, wo sie Selbstwert erfahren, wo sie Zugehörigkeit erfahren, wo sie Autonomie erfahren. Alles Dinge, die in der Schule also wirklich nicht gut gelingen. Das sind Dinge, die wichtig sind. Und andersherum, Mädchen sind da zurückhaltender und lernen praktisch immer, dass ihre ganz egoistischen persönlichen Bedürfnisse nicht immer an erster Stelle stehen sollten. Hm. Und deswegen fällt es ihnen leichter, Erwartungen zu erfüllen. Also man kann das auch negativ beschreiben. Mädchen wissen besser, was die Lehrkraft möchte. Hm. Und sie haben weniger Probleme, dem zu folgen. Hm. Das ist, glaube ich, ein relevanter Faktor. Und das Biologische daran würde ich so sehen, dass Mädchen halt auch es leichter fällt, ihre Impulse zu kontrollieren. Und Jungs eher, wenn sie das Gefühl haben, ich muss mich bewegen, sich bewegen jetzt, wenn wir jetzt über Grundschulkinder oder Kita-Kinder sprechen. Hm. Und dass das Setting Schule an sich für Jungen eine anstrengendere Sache ist. Hm. Und gleichzeitig für Mädchen, und das ist ja auch eine wichtige Botschaft, alles außerhalb der Schule so anstrengend ist.
Sache ist.
Deswegen könnte man sagen,
kann ich hiermit bestätigen.
Schule, ja eben, außerhalb der Schule müssen wir gucken, wie wir es Mädchen und Frauen leichter machen. Und innerhalb der Schule muss man, glaube ich, tatsächlich ein bisschen mehr auf Jungs achten.
Du hast eben etwas gesagt und das würde ich gerne nehmen, um so ein bisschen zurückzuzoomen. Du hast eben etwas gesagt, nämlich wie Jungs bewertet werden. Ich würde das jetzt mal gerne nicht im schulischen Sinne mit dir besprechen, sondern im gesellschaftlichen, vielleicht sogar popkulturellen Sinne. Denn es ist ja schon so, dass seit geraumer Zeit das Mannsein, das Männlichsein nicht nur positiv assoziiert wird, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also von toxischer Männlichkeit über alte weiße Männer, über eine Gott sei Dank stattfindende Emanzipationsbewegung der Frauen, die aber manchmal eben auch einhergeht mit dem zu Recht Problematisieren der problematischen Verhaltensweisen von Männern. Welchen Einfluss kann so etwas eigentlich haben, wenn man merkt, dass in der Kultur es eine Entwicklung gibt, die Männer eben häufiger, aber zu Recht, aber trotzdem häufiger problematisiert?
Ja, das ist ein guter Punkt. Wir lernen gerade, damit umzugehen. Ich sage es mal ganz klar, wir haben eine enorme Veränderung von Geschlechterrollen, von Erwartungen und so weiter. Das hat sich jetzt alles so entwickelt und gleichzeitig funktioniert es noch nicht so richtig. Wir haben die Situation, dass ein echt großer Teil von ganz jungen Frauen oder Mädchen in dem Selbstbewusstsein aufwachsen, sie brauchen keinen Mann. Also das ist nicht nötig. Es ist nicht so, dass der mich ernähren muss oder irgendwas.
Ja.
Da gibt es zwar auch gewisse Schwierigkeiten, dann diese Rolle zu füllen für Mädchen und junge Frauen, aber für junge Männer haben wir im Augenblick aus deren Perspektive, und ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, da stellt sich die Frage so, was ist eigentlich meine Funktion? Was ist eigentlich meine Rolle? Das heißt, wir haben total viel verändert, ohne dass es so richtig funktioniert, dass es so richtig klar ist.
Aber kann man sich da nicht die Frauenbewegung zum Vorbild nehmen, die eben sagt, ich will, dass Weiblichkeit eben überhaupt nicht mit irgendeiner Erwartung einhergeht? Also das ist ja der große Anspruch der Feministinnen eigentlich, dass sie sagen, Weiblichkeit soll gar nicht mit irgendwelchen Erwartungen einhergehen, soll gar nicht mit irgendwelchen Klischees und Stereotypen einhergehen, sondern soll Minirock und roten Lippenstift ebenso akzeptieren wie das totale Zölibat. Also weißt du, was ich meine?
Mhm.
Das könnte doch dann analog auch für die Männlichkeit. Also wieso braucht es überhaupt Männlichkeitsbilder?
Das ist ein total schöner Punkt, aber wir haben es ja jetzt beschrieben, ne?
Also, ja, okay.
Du hast es beschrieben. Bei Frauen gibt es eine Riesenpalette, die sowohl von Männern als auch von Frauen akzeptiert wird.
Mhm.
Bei Männern gibt es das so in der Form nicht unbedingt.
Mhm.
Da hat sich da auch schon ein bisschen diversifiziert, ne? Also Bodycare ist ein Thema und so weiter. Aber diese Perspektive, irgendwie soll ich doch schon Stärke symbolisieren, auch irgendwie Macht und Dominanz.
Mhm.
Das ist immer noch ein starkes Thema bei Jungs und jungen Männern.
Mhm.
Und gleichzeitig ist es ein Thema, was gesellschaftlich zunehmend problematisiert wird. Und da haben wir noch nicht so eine breite Palette bezogen auf das, was man nicht nur verkörpert und so optisch darstellt, sondern auch, wie man drauf ist, ist es ja auch wirklich komplex. Also es ist tatsächlich komplex, deshalb, weil das, was sich am meisten jetzt noch ändern muss, ist Männlichkeit.
Hm.
Und ist auch die Rolle von Männern. Also nicht nur Männlichkeit im Sinne von, welche Werte hat man und was symbolisiert man, sondern was in Zukunft auf uns wartet, ist, dass Männer mehr Care-Arbeit machen, dass Männer sich mehr um Kinder kümmern und so weiter und so fort. Das heißt, da, wo der größte Veränderungsdruck und Bereich ist bezogen auf Männer. Liegt ja übrigens auch daran, du hast gerade gesagt, toxische Männlichkeit, alter weißer Mann und so weiter. Das sind ja alles auch noch Dinge, die sehr präsent sind. Also
total präsent, ja. Also der Mann als Täter, sage ich jetzt mal, ist ja in den vergangenen Jahren, und nochmal, all das ja zum Teil zu Recht, aber trotzdem ist es ja ein Narrativ, das sich so stark manifestiert in Popkultur und in allem, wie kaum etwas anderes. Du hast vielleicht diesen Trend auf TikTok mitbekommen, wo die Frage gestellt wurde an Frauen, würdest du lieber einem Mann allein im Wald begegnen oder einem Bär? Hast du das mitbekommen?
Nee, leider nicht, aber hört sich
interessant an. Das war ein riesen Ding. Das hat ganz viele Diskussionen nach sich gezogen. Sehr, sehr viele Frauen antworten einem Bär.
Mhm.
So, das kann man jetzt irgendwie weird oder übertrieben oder hysterisch finden. Wenn man sich aber dann mal anguckt, was die Frauen angeben, die sagen dann, das Schlimmste, was der Bär tun kann, ist mich umbringen. Der Bär würde davon kein Video machen und dann seinen Freunden schicken. Beim Bär würde man nachher mich nicht fragen, was ich denn anhatte. Beim Bär würde man mir glauben und. Also da drin steckt ja wahnsinnig viel.
Mhm.
Und das führt natürlich auf der anderen Seite auch dazu, dass es im Moment auch extreme, gerade bei den Frauen eben extreme Abkehrbewegungen von freiwilligem Zölibat und gibt gegen Männer.
Ja, also was ich jetzt sage, ist eine Verknüpfung verschiedener Studien, die man so einfach eigentlich nicht verknüpfen kann. Aber ich gehe mal den Gedanken mit.
Ne? Ja.
Wir haben die Situation, das ist vielen gar nicht klar, dass der Zugang zu pornografischen Inhalten heute so früh geschieht wie noch nie. Also wirklich ein großer Teil im Grundschulalter, durchschnittlich so in der 5., 6. Schulklasse, ist der erste Zugang. Häufig im Übrigen, nur dass sich die Zuhörer nicht zu viel Sorgen machen, unbeabsichtigt. Also man hat eine WhatsApp-Gruppe und irgendwer postet es und man sieht es dann, ohne dass man eigentlich das sehen wollte oder danach gesucht hat. Das ist die eine Seite. Ne? Mhm. Sexualität spielt immer früher eine richtig krasse Rolle über Pornografie. Auf der anderen Seite zeigen alle Studien, dass die jungen Leute immer später den ersten Sex haben, immer weniger Sex haben, gerechnet pro Monat, und immer weniger verschiedene Sexualpartner. Und das ist ein sehr belastbarer Befund.
Ja.
Und ich würde sagen, dass beides schon wahrscheinlich auch mit dem zu tun hat, was da bei TikTok als Symptom feststellbar war, dass Mädchen und junge Frauen sich sehr in die eine Richtung entwickelt haben. Männer sind wahrscheinlich kaum hinterhergekommen. Die Differenz ist riesig geworden. Und diese riesige Differenz führt dazu, dass man schwerer zusammenkommt, wie ja im Bild von der Differenz ja schon deutlich wird. Dass also ein immer schlechteres Passungsverhältnis da ist. Und das ist etwas, was man zumindest weiter beobachten muss. Ich verknüpfe gerade nur Dinge, die unterschiedliche Studien gezeigt haben. Ob man das so verknüpfen kann, weiß ich
nicht. Naja, es geht ja jetzt hier nicht um einen Kausalzusammenhang, aber es geht darum, dass unterschiedliche Trends nebeneinander herlaufen. Ja. Und die Frage ist, muss man die eben nicht, um das Bigger Picture zu sehen, tatsächlich auch mal zusammen in einen Kontext bringen? Und genau das vielleicht zum Abschluss ist vielleicht etwas, was wir tatsächlich tun müssen, uns fragen, ob wir vor lauter richtigerweise Gleichberechtigungs- und Gleichstellungspolitik für die Frauen ein wenig die Jungs haben hinten runterfallen lassen und ob es nicht jetzt tatsächlich eine Art Aktionen, Modelle und geben muss, um die Jungs wieder ins Game zu holen, um es mal so zu sagen.
Wir müssen das über die Bildungsinstitutionen machen. Das ist der einzige Ort, wo sie alle sind. Und es ist nun mal so, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass wir uns mehr damit beschäftigen müssen, wie ist das Wohlbefinden eigentlich?
Ja.
Von Mädchen und Jungen ab der Grundschule, ich finde sogar ab der Kita, aber das ist noch schwer, das richtig zu ermitteln. Was haben sie für Ängste, für Sorgen? Wobei fühlen sie sich wohl? Was stört sie? Es gibt spannende Studien, die fragen Grundschüler einfach, also folgende Frage: An meiner Schule gibt es eine erwachsene Person, der ich wichtig bin. Und du glaubst es nicht, es gibt manche Schulen, da sagt die Mehrheit nein.
Krass.
Und dann gibt es so Fragen wie: An meiner Schule gibt es mindestens eine erwachsene Person, die daran glaubt, dass ich erfolgreich sein kann. Es ist erschreckend, wie viele Kinder in manchen Schulen nein sagen. Mhm. Es ist übrigens auch erschreckend, dass es nahezu keine Schulen gibt, wo alle ja sagen. Und solche Sachen, da muss man sich mit beschäftigen, weil würde man das tun, ich bin echt dagegen zu sagen, wir entscheiden jetzt, dass wir geschlechterbezogene Erziehung wieder richtig einführen, ne? Sondern eher die Kinder fragen,
wie geht's euch
regelmäßig, wie geht's euch, was stört euch, womit würdet ihr euch wohler fühlen, gucken, ob man das irgendwie organisiert bekommt. Das ist das eine. Und das andere, was ich sehr sinnvoll finden würde, wären so Mentorenprogramme. Ja, das ist so ein Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer, besonders die vielleicht in Ruhestand gehen, beruflich bald. Es gibt nichts, was effektiver ist für junge, also für Kinder und Jugendliche, als eine Person zu haben, die sie ansprechen können. Das ist auch deshalb sinnvoll, weil man dann auch milieuübergreifend sieht, guck mal, das ist eine alte Frau, die hat ein ganz anderes Leben geführt, so geht das. Wenn diese ältere Frau auch noch einen Bezug dafür hat, wie junge Frauen sein könnten, total spannend. Das Gleiche bei Männern, ne? Dass man solche Verknüpfungen herstellt. Und das, wo ich mir am meisten Sorgen mache, vielleicht als letzten Satz, dass wir überall dort, wo Frauen selbstbewusster und erfolgreicher werden, dass Jungs sich wenig verändern und deswegen sie konservativer wirken zumindest. Da ist die Differenz in den allermeisten Ländern, wo Frauen sich weitgehend emanzipiert haben, umso größer die Differenz jetzt zwischen männlich und weiblich, je jünger die Gruppe ist, die wir uns anschauen.
Aber das ist also das, Ich wünschte, ich könnte das seinen letzten Satz sein lassen, kann ich aber nicht, weil das auf das Thema werden wir jetzt nicht großartig zu sprechen kommen, aber müssen es trotzdem kurz, denn das ist ja auch ein Thema, das zwar ja die Jugend, wie wir jetzt bei den Landtagswahlen gesehen haben, in Sachsen, in Thüringen, aber auch schon davor in Bayern, ist eben überhaupt nicht grün und eher links, sondern wählt zu einem großen Teil Konservative und sogar zum Teil an erster Stelle die AfD. Und auch da wiederum gibt es einen Unterschied zwischen junge Jungs und junge Mädchen, nämlich dass die Jungs deutlich, deutlich häufiger rechte und rechtsextreme Parteien wählen.
Das ist richtig.
Ist das ein Backlash? Ist das die Antwort auf progressive Gleichstellungspolitik oder progressiv-feministische Mainstream-Kultur?
Glaube ich schon. Also wenn man bestimmte junge Generationen sich anschaut, erkennt man, und auch so Einstellungen. Also es geht jetzt nicht nur darum, wer hat jetzt genau was gewählt, sondern wer könnte sich vorstellen, etwas zu wählen. Da ist bei der letzten Jugendstudie Anfang dieses Jahres bei jungen Männern auf Platz 1 die AfD gewesen, und bei jungen Frauen auf Platz 1 die Grünen gewesen.
So.
Und da sieht man, das ist so mit die größte Differenz, die man so erzeugen kann. Und gleichzeitig muss man sagen, wir haben jetzt sehr viel über so Durchschnittswerte gesprochen. Man darf nicht übersehen, es gibt schon junge Männer, die sind so offen, also wirklich so offen und so komplex männlich, wie das in der Geschichte noch nie war. Und der Teil wächst auch. Nur wahrscheinlich ein sehr großer Teil, vielleicht die Mehrheit sogar, struggelt mit Männlichkeit ihrer Position, ihrer Rolle. Was sollen sie tun, was sollen sie nicht tun? Wie funktioniert das alles? Das erklärt vielleicht viele Differenzen, die wir jetzt heute besprochen haben. Es ist kein kompletter Trend in der männlichen Population, in der jüngeren. Aber ich glaube schon, ich will das nochmal sagen, das stellen wir in allen Ländern fest. Also stellen wir auch zum Beispiel in Südkorea fest. Und übrigens ein spannender Punkt ist, die Differenz in Südkorea zwischen Jungs und Mädchen, was die Einstellung angeht, ist somit die größte. Und das ist gleichzeitig das erste Land, was dauerhaft unter einem Kind pro Frau hat. 0,8 oder 0,7 ist dort jetzt ein ziemlich dauerhafter Wert. Wenn wir jetzt ein bisschen mutig verschiedene Studien zusammen verknüpfen, könnte man schon zumindest die begründete These aufstellen, dass dieses, wir haben gerade gesagt, weniger Sex haben, stattdessen mehr Pornografie, weniger Kinder und eine größere Differenz oder sagen wir es mal anders, Angst und Schwierigkeiten auf verschiedensten Ebenen zwischen den Geschlechtern bei jungen Leuten. Das ist etwas, was unter Umständen zusammenpasst, das nicht ein rein deutsches Phänomen ist. Das ist ein Thema. Also es ist wirklich ein Thema, das man beobachten muss. Und dadurch, dass es wirklich international messbar ist, ist das vielleicht ein strukturelles Problem unserer Zeit. Das ist jetzt mal so eine Behauptung von mir, was uns vielleicht dazu bringen könnte, öfter darüber zu sprechen.
Und wir haben heute den Anfang gemacht. Lieber Aladin Elmafalani, vielen Dank, dass du bei uns am achten Tag warst.
War mir eine Freude, Dankeschön.
Und es war auch mir eine Freude und ich danke Ihnen fürs Mithören und Mitdenken und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Doğan.